So, dann lasst uns weiter schauen, was Elia macht, nachdem er Feuer vom Himmel erbeten hatte mit einem kurzen Gebet. Und das Feuer fiel und das Feuer verzehrte das Opfer, den Stier, der ja ein Bild ist für unser altes, sündiges, fleischliches Wesen, nicht für körperliches Fleisch. Ja, für die Begierden, die im Fleisch sind, von denen sich die Seele immer gerne genährt hat und befriedigt hat, das ist Fleisch. Ja, wir dürfen das genießen, was Gott uns gegeben hat. Essen und Trinken und Freude in der Ehe. Und ja, er hat uns so viele gute Dinge gegeben und die dürfen wir genießen und die soll auch unsere Seele erquicken. Ja, und aber da gibt es Begierden, sündige Begierden.
Feuer drauf,
so soll es sein, Halleluja. Ja, und diese sündigen Begierden, damit ist Fleisch gemeint. Ja, Fleisch steht gegen Geist und Geist steht gegen Fleisch. Und unser Gott möchte, dass wir im Geist leben, dass der Geist uns führt, aber das Fleisch steht dagegen. Und das Fleisch, diese Begierden in Verbindung mit bösen Geistern, mit Dämonen und vielleicht auch Einflüsterungen von gefallenen Engeln, dieses Fleisch widersteht Gott. Und dieses Fleisch bringt auch Lästerungen gegen Gott hervor. Und das Fleisch hört nicht auf damit und deswegen kann dem Fleisch nicht vergeben werden. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Dem Fleisch kann nicht vergeben werden, nicht in dieser Welt und auch nicht in der zukünftigen Welt. Ja, das Fleisch sündigt gegen den Heiligen Geist. Dem Fleisch kann nicht vergeben werden. Es muss sterben. Und wir sollen uns betrachten für gestorben mit Christus am Kreuz. Halleluja. Das ist doch eine gute Botschaft. Und der Teufel hat so viele Christen in der Mangel und sagt, du hast die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Dann sollen die sagen, ja, das Fleisch. Und dem Fleisch kann nicht vergeben werden. Das ist mit Christus gestorben. Oh, ich kriege gerade eine Bestätigung. Das ist doch die gute Botschaft. Die alte Sündernatur ist mit Christus dort am Kreuz gestorben. Und das heißt, es existiert im Grunde gar nicht mehr vor Gott. Aber das, was nicht mehr existiert, das wird jetzt offenbar. Oder ich kann es auch anders sagen, was ist, das wird. Die neue Schöpfung ist in uns geboren worden und die neue Schöpfung kommt hervor und je mehr die neue Schöpfung hervorkommt, umso mehr landet die alte Schöpfung am Kreuz, auf dem Müllplatz. Ja, das ist jetzt in dieser Phase, in diesem Geschehen sind wir und das nennt die Bibel Heiligung. Das Alte wird offenbar als gestorben mit Christus und das neue Christus in uns kommt hervor. Verstanden? Das ist wichtig. Und weil es noch nicht ganz abgeräumt ist, das Alte, und weil es immer wieder in unseren Sinn kommt, obwohl es schon mit Christus gestorben ist, sind wir in einem Kampf, in dem guten Kampf des Glaubens. Ja, wir stehen gegen das Alte und sagen, es ist gestorben mit Christus, mir sind alle meine Sünden vergeben worden. Jesus hat sich mit mir als Sünder dort am Kreuz identifiziert, er wurde, was ich war. Und nun bin ich, was er ist, Gerechtigkeit in ihm, die Gerechtigkeit Gottes. Und die soll offenbar werden. Und das Fleisch, die Ungerechtigkeit, wenn wir im Geist wandeln, dann sündigen wir nicht. Das heißt also, wenn das Neue hervorkommt, dann wandeln wir im Geist und dann sündigen wir nicht mehr. Aber der Feind versucht immer wieder, uns durch seine Lügen in das alte Wesen hinein zu manövrieren, das eigentlich gestorben ist. Und es ist gestorben, nicht eigentlich. Ja, die Lügen, wir sind noch in unserem Sinn noch nicht ganz in der Wahrheit. Und deshalb kommt der Feind mit seinen Lügen und dann befinden wir uns in unserem Sinn wieder in der Lügenwelt und dann bekommt das, was gestorben ist, wieder Gestalt und wir tun, was wir nicht wollen und wir tun Buße, was wir wollen und erkennen wieder, das alte Wesen ist mit Christus am Kreuz gestorben. Mir sind meine Sünden vergeben worden. Halleluja! Okay, also, nachdem Elia Feuer auf den Altar, den er gebaut hatte, erbeten hatte, ja, da lag oben der Stier, ein Bild für das alte Wesen, für das Fleisch, und darunter das Holz und darunter die Steine, die ein Bild sind für die 12 Stämme Israels in dem Fall. Und dann das Wasser, was darauf geschüttet wurde. Und darunter war die Erde. Und das Feuer fiel und das Feuer verzehrte das Opfer, das Fleisch. Das geschah am Pfingsten. Da kam der Heilige Geist mit Feuer auf einen jeden und setzte sich auf einen jeden auf die Zunge und die fingen an, in anderen Sprachen zu beten und das Feuer brannte. Feuer, die Zunge ist ein Feuer. Halleluja, steht in Jakobus 3, Vers 6. Die Zunge ist ein Feuer. Was für ein Wald zündet es an? Ja, beten in anderen Sprachen verzehrt, verbrennt unser Fleisch. Oh, ich muss mich nicht anstrengen, ein guter Mensch zu werden. Das Alte muss verzehrt werden durch Feuer. Und wenn wir in anderen Sprachen beten, dann brennt das Fleisch. Halleluja, das Opfer. Du bist das Opfer im Fleisch. Cosmo Katalambasia. Ist doch ein schönes Feuer, ne? Oma Kascheka Hayala Brabasek Mosiata. Oma Shia. Ja. Und dann verbrannte das Holz, die eigenen Werke. Dann verbrannten die Steine. Das Feuer Gottes fraß die Steine weg. Ja, unsere alte Gesinnung ist eine steinerne Herzensgesinnung. Und das Feuer frisst diese steinerne Herzensgesinnung weg. Und dann wurde das Wasser verzehrt von dem Feuer, das Opfer, das gebracht werden musste, damit der Regen kommt, dass das Meer von dem Wasser, viel, viel mehr von dem Wasser auf die Erde fällt und der Bach Kishon wieder Wasser führt. Und dann wurde auch die Erde mit Feuer verzehrt, ein Bild für die irdische Gesinnung, die wir haben, die von dem Feuer Gottes verzehrt werden muss. So, und zu Pfingsten, ich sage es noch einmal, es war eine wunderbare, wunderbare Zeit, ein wunderbares Fest, ja, das Feuer fiel. Und wir sehen ja, wenn wir die Geschichte lesen, vor Pfingsten, die Jünger waren voller Angst, haben sich versteckt und als das Feuer auf sie fiel und sie in anderen Sprachen anfingen zu beten, gingen die auf die Straße und Petrus, der Angst hatte vor Pfingsten, predigte, wir wissen, dass Petrus Angst hatte, ja, er hat Jesus verleugnet, dreimal. Und dann ging er auf die Straße und predigte, und 3000 bekehrten sich, da waren also mindestens 3000 Menschen und er hatte keine Angst mehr und predigte vor diesen Menschen das Evangelium und die bekehrten sich. Da waren bestimmt mehr Menschen und die bekehrten sich. Ja, das hat das Feuer bewirkt. Ja, wenn wir im Fleisch leben, dann kommt Menschenfurcht, dann kommt Angst, Sünde, Sünde macht schwach. Und das bewirkt wieder, dass wir noch mehr Angst und Menschenfurcht bekommen. Da muss Feuer drauf. Amen. So, und das war ja das Spezielle. Da habe ich so in dieser Tiefe noch nicht drüber nachgedacht gehabt. Unser aus Gott geborene Geist ist Feuer. Gott ist Feuer. Er wohnt in einem Feuer. Ja, und er ist Feuer. Und unser aus Gott geborener Geist ist Feuer. Könnt ihr euch erinnern, dass Martin das gesagt hat? Ne? Das Feuer, das ist in deinem Geist. Und das ist hier. Der Feind versucht beständig, da Ängste reinzulagern. Kennt ihr das? Unbegründete Ängste, plötzlich Angst. Wozu? Wieso? Weshalb? Ja, und dann geht's los. Beten in anderen Sprachen. Ja, der Feind versucht das zu verdecken. Ja, aber das Feuer Gottes verzerrt die Angst. Unbegründete Angst. Der Heilige Geist steht dagegen. Ja, also wir sind nicht im Kopf aus Gott geboren worden. Da benötigen wir Sinneswandel und das kommt durch das Hören des Wortes Gottes, da kommt der Sinneswandel. Aber der aus Gott geborene Geist, hat jemand mal gesagt, ist in unseren Gedärmen, ganz in der Tiefe unserer Gedärme. Ja, da ist auch die Gefühlswelt. Und wenn wir in anderen Sprachen beten, dann kommt das nicht aus dem Kopf, der Verstand wird einfach übergangen, sondern es kommt aus dem Geist, aus der Tiefe. Ja, das Feuer des Geistes kommt auf die Zunge und die Zunge spricht. Und wenn die Zunge spricht, was der Geist ihr eingibt, aufgibt, draufgibt, dann brennt es. Und das mögen viele Christen nicht. Zum einen, weil sie verkehrt gelehrt worden sind und zum anderen, weil sie doch sich selber auch so lieb haben und doch nicht von sich selber lassen wollen. Und wenn das Feuer brennt, werden Sünden, Charaktere in der Gemeinde offenbar. Charaktere werden in der Gemeinde, die einzelnen Charaktere, die sündigen Charaktere werden offenbar. Weil die schreien im Feuer und wollen nicht brennen. Die sündigen Charaktere, das Fleisch. Und von daher sieht es in Pfingstgemeinden oftmals sündiger aus als in so gestandenen evangelikalen Gemeinden, die durch Selbstbeherrschung sich im Griff haben und nach außen hin einen Eindruck von guten Christen machen. Aber wenn die unter Feuer kommen, dann wird das Schauspiel, dann wird die Überkleidung, dann wird das, womit sie sich gekleidet haben, verbrannt und die werden offenbar. Die Masken brennen, ja, und die werden offenbar und dann wird gesagt, das ist vom Teufel. Das, ne? So ein okay. Also das Feuer hat das Opfer samt dem Holz, samt den Steinen, samt des Wasseropfers, samt der Erde verbrannt. Und dann wurden die 450 Baalspropheten gegriffen, Elia rief, ergreift sie, lasst keinen entkommen, führt sie zum Bach Kishon, Und dann hat er sie dort geköpft. 450 Baalspropheten. Und das Blut floss in den Bach. Die Sünde, ja, die Lüge, diese verkehrten Prophetien, die sie abgaben, die mussten gesühnt werden durch ihr eigenes Blut. Aber unsere Sünden sind getilgt worden durch das Blut Jesu Christi. Stellvertretend floss das Blut Jesu Christi in diesen Bach Kishon. Halleluja. Und das ist ein Grund zum Jubeln, weil wir waren, bevor wir an Jesus gläubig wurden, vielleicht der eine und andere nicht so sehr, aber professionelle Lügner und haben unser Leben schön geredet und haben das Beste draus gemacht und haben uns selber Gutes prophezeit oder Schlechtes. Ja, da kam zu mir der Gedanke, könnte es sein, dass in einem jeden Menschen mindestens 450 Lügner sind, die alle raus müssen? Ja, okay, das nur mal so nebenbei am Rande. So, und nachdem die Sühnung stattgefunden hatte, das Blut der Propheten, der verkehrten, der falschen Propheten in den Bach Kishon geflossen war, ging Elia zu einem bestimmten Ort auf dem Berg Karmel. Karmel meint Baumgarten und begann zu beten. Aber bevor er ging, um zu beten, sagte Elia zum König: Es rauscht, als wollte es sehr regnen. Der König: Wie, ich höre nichts. Ich höre nichts. Aber Elia sagte: Es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und er hörte das im Geist. Mit seinen körperlichen Ohren hörte er das nicht. Er hörte es im Geist. So, und das ist, denke ich, auch sehr wichtig, wenn wir mit anderen Menschen beten, dass wir sagen: Jesus, was möchtest du hier? Ja, und so wie, wer hat es vorhin gesagt, Karl-Heinz, ja, der Martin hat es zuvor im Geist gesehen. Ja, und dann betet man entsprechend. So, und das sollte unser Gebet sein, wenn wir für andere beten: Herr, ne, was sagst du dazu? Wie soll ich beten? Ja, wie soll ich da dran gehen? Und wenn man nichts hört, stand oft vor jemandem, da wusste ich, wenn ich jetzt für diese Person bete, da passiert nichts. Und dann habe ich leider nicht gesagt: Ich bete nicht für dich, sondern ich habe, um dem Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen, habe irgendetwas gebetet. Also ich denke, ja, dass wir da hinkommen sollten. Natürlich soll die Person gesegnet sein. Ja, aber dass wir nicht alles machen, sondern auch mal Nein sagen können. Und sagen: Du, ich habe nichts, was ich für dich beten soll, aber du sollst auf jeden Fall von Jesus gesegnet sein. Ja, so, ne? So, und es rauscht, als wolle es sehr regnen. Und der König sagte wahrscheinlich: Ich höre nichts. Der Glaube, der empfängt im Geist, was Gott tun will. Der weiß es. Ja, und dann geht er entsprechend ins Gebet und spricht es in Existenz. Wir empfangen die Zusagen Gottes zuerst im Geist. Das Erhaltene wird durch Sprechen Realität, habe ich mir hier aufgeschrieben. Alle Voraussetzungen für das Kommen des Regens waren erfüllt. Und dann hörte Elia im Geist: Es rauscht sehr, es wird bald regnen. Und dann ist er gegangen, um das, was Gott tun will, im Gebet Realität werden zu lassen. Und Elia betete, trotz dass er wusste, ja, weil er hörte, es rauschte sehr, der Regen kommt, ging er trotzdem beten. Hätte auch sagen können, ja, es rauscht sehr, es wird bald regnen, ich brauche nichts mehr machen. Es muss, was Gott uns zeigt, in Existenz gesprochen werden. Gebet ist nichts anderes, als zu sagen, was Gott sagt. Ich glaube nicht, dass er gebeten hat, Herr, lass es regnen. Ja, jetzt ist die Zeit, das Feuer ist gefallen, das Blut der Baalspropheten ist geflossen, die Sühnung war da. Bitte, lass es doch jetzt regnen. Bitte, bitte, lass es doch jetzt regnen. Ich glaube nicht, dass er so gesprochen hat. Ist die Frage, ob er überhaupt gesprochen hat. Wir kommen gleich dazu. Er zog sich auf jeden Fall zum Gebet zurück, um zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass er auch gesprochen hat, um zu sagen, was Gott sagt. Denn das Wort bringt Geist in die materielle Sichtbarkeit. Gott sprach und es wurde. Gott ist Geist und er hat gesprochen, was er verwirklicht haben wollte und es geschah. So, und in Jakobus 5, Abvers 16 bis 18, da heißt es, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und im Griechischen heißt es, wenn es mit Energeo, mit Energie dargebracht wird. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es mit Energie gesprochen wird. Mit Energie. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Das war wahrscheinlich ein sehr leichtes Gebet, ja, weil bei Mose steht, wenn das Volk in den und jenen Sünden sich bewegt und nicht diese Sünden lassen will und nicht Buße tut und nicht umkehrt, dann wird der Himmel ehern sein und es wird nicht regnen. Und er sah das Volk, er sah die Sünden des Volkes, den Götzendienst, den Baalsdienst, den Aschera-Dienst und er betete nach dem Willen Gottes und es regnete nicht. Und es war auch ein sehr einfaches Gebet, als er um Feuer betete. 2, 3 Sätze und das Feuer fiel. Aber es war nicht so einfach, den Regen herbeizubeten. Und deshalb musste er mit ernstlich oder mit Energie beten. Er war ein genauso vom alten Wesen her schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. So, und jetzt lasst uns mal lesen, was in Erste Könige Kapitel 18 Verse 41 und 42 steht. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Ich hatte vorhin vergessen zu sagen, weil der König und das Volk der Juden, die mit auf dem Berg waren, die riefen, nachdem das Feuer gefallen war, dass der Herr, der Gott Israels, Gott ist und nicht Baal. Und fielen zur Erde und beteten den Herrn, den wahren Herrn an. Also die taten Buße. Und Elias sprach dann zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink. Iss und trink. Es ist vollbracht. Ja, ihr dürft jetzt wieder in der Gegenwart Gottes essen und trinken. Ihr habt euch entschieden, ihr habt gesehen die Macht Gottes und ihr habt euch bekehrt, ihr seid umgekehrt und nun esst und trinkt. Und es heißt in 3. Johannes Vers 2, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Das heißt also, wenn unsere Seele sich wieder bekehrt hat zu Gott, ja, dann kommt der Segen Gottes. Dann dürfen wir essen und trinken, das Essen und das Trinken, das wird unserem Körper guttun. Ja, der Herr ist uns wieder wohlgesonnen, weil wir uns wieder zu ihm gewandt haben und zu seiner Güte, zu seiner Barmherzigkeit, zu seinem Gutsein, zu seinem Segen. Von unserem Gott, Jesus Christus und dem Vater geht nur Segen aus. Wenn wir uns zu ihm hinwenden, kommt Segen zu uns. Er möchte, dass wir gesegnet sind. Er möchte, dass wir uns von dem Feind abwenden, dass wir uns von den Lügen abwenden, die er spricht. Er will, dass wir uns von der Sünde abwenden. Er will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir uns zu ihm hinwenden, dass sein Segen uns erreichen kann. Das ist sein Wille. Also, dann heißt es in Vers 42, und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie.
Ich komme gar nicht bis zu meinen Knien.
Schwieg wohl eine lange Zeit, steht in Jesaja 42. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende. Und im Grunde hat Elia diesen Regen hervorgeboren. Hervorgeboren. Und wie geht es weiter? Aber lasst uns noch mal sehen. Elia bückte sich zur Erde und lässt sein Haupt zwischen die Knie niedern. Das ist eine Haltung, wie Frauen damals ihre Kinder geboren haben. Die gingen aufs Feld, arbeiteten und dann setzten die Wehen ein und dann brachten die dort ihr Kind. Nicht alle Frauen. Und danach arbeiteten sie weiter. Die waren noch stark. Die waren noch stark. Ja, durch die Sünde im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende, wurden die Menschen immer schwächer. Wir wissen zum Beispiel, dass Jakob und Esau, dass das sehr starke Menschen waren. Als Jakob nach Haran kam, zu seinem Onkel Laban, ja, da kam er zu einer Wasserquelle, da war ein Stein draufgelegt und alle Hirten mussten versammelt sein, um diesen Stein von der Wasserquelle herunterzubekommen. Die verschiedenen Hirten, ja, mit ihren Herden, die mussten sich sammeln und die Hirten mussten gemeinsam den Stein von der Quelle runterheben. Und da kam Jakob und die Rahel, die Tochter von Laban, die kam auch mit ihrer Herde, Schafe und Ziegen. Und als er die sah, war er sofort in Rahel verliebt. Liebe auf den ersten Blick, sodass er sogar weinte, als er die sah. Und dann kam Jakob hervor, packte den Stein, nahm ihn von dem Brunnen Bitte?
Sehr beflügelt.
Ja, ne? Also es waren, die waren sehr stark, die Söhne von Isaak. Die lebten ja auch ganz lange. Ja, da war noch Stärke, Kraft, Lebensgeist. Okay. So, vor den Menschen stand Elia aufrecht, vor dem König. Und sagte dem König, vor dem Herrn, vor dem ich stehe, ich sage dir, es wird nicht regnen, ich sage es denn an. Aber vor Gott war er auf seinen Knien und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und betete ein prophetisches Gebet. Schreien wie eine Gebärende ist ein prophetisches Gebet. Es soll etwas zur Geburt gebracht werden. Brüllen wie ein Löwe ist ein prophetisches Gebet. Wann brüllt der Löwe? Wenn er seinen Raub hat. Um den anderen zu sagen, kommt hier bloß nicht her, kommt mir nicht so nah, rührt mein Opfer nicht an. Und wir sollen brüllen wie ein Löwe. Nee, erst kommen die Krieger. Jetzt weiß ich meinen eigenen Titel nicht. Tönen wie ein Kriegsmann. Ja, bevor die Krieger in den Krieg ziehen, möbeln sie sich auf, ja, und kommen richtig in Kampfeslust und tönen dann. Und dann ziehen sie in den Krieg, dann ziehen sie in den Kampf. Ja, und schreien wie eine Gebärende. Das sind prophetische Gebete. Also in Jesaja 42, 14 heißt es, ich schwieg wohl eine lange Zeit, war still und hielt an mich. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Er war still und hielt an sich. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende, ich will keuchen und nach Luft schnappen. Das ist, ich schwieg wohl eine lange Zeit, war still und hielt an mich. Als es nicht regnete, da war es still im Lande. Gott hielt an sich. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende, ich will laut rufen und schreien. Und das tat Elia. 3,5 Jahre hat er an sich gehalten. Also was macht ein Prophet? Ein Prophet macht nur das, was er Gott tun sieht. Ein Prophet spricht nur das, was er Gott reden hört. Und Elia sah, dass Gott geschwiegen hat, so wie er 3,5 Jahre geschwiegen hat. Und dann begann er wie eine Gebärende zu schreien. Und eine andere Übersetzung sagt, ich will schreien wie eine Gebärende, ich will keuchen und nach Luft schnappen. Ich habe kein Baby bekommen, aber meine Frau hat 3 und andere, die Kinder, Frauen, die hier Kinder gekriegt haben, wissen, ja, wie das so vor sich geht und was sie dabei erleben. Und ja, der Mann steht hilflos daneben und weiß nicht, was er tun soll, außer, oh, beruhig dich ein bisschen. Nein, ich muss schreien, damit das Baby zur Welt kommt. So, und Elia schickte dann seinen Diener und er sollte schauen vom Berg aus aufs Meer, ob sich da schon was abzeichnet, ob es bald regnen wird. Wie geht's weiter? 1. Könige, Kapitel 18, Vers 4. Ja, nachdem er auf die Knie gegangen war und gebetet hatte wie eine Gebärende, sprach er zu seinen Diener, geh hinauf und schaue zum Meer. Also 1. Könige 18, Vers 43. Und sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin, 7-mal. Siebenmal betete Elia sehr intensiv in diesem prophetischen Gebet des Schreiens wie eine Gebärende. Und uns sagt das, wir sollen ausharren im Gebet. Wenn es nach einem Gebet nicht da ist, was wir erbeten haben, dann sollen wir nicht aufgeben, sondern noch einmal beten. Ja, und geduldig sein, weil das, was der Herr zugesagt hat, kommt bestimmt. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Was er zugesagt hat, sein Wort erfüllt sich. Sein Wort wird Realität, wenn wir es sprechen. Wenn es auch nicht beim ersten Mal sichtbare Realität geworden ist. So manches, was ins Dasein kommen soll, bedarf des gebärenden Gebetes, bedarf, dass wir ausharren, geduldig sind, dranbleiben, nicht nachlassen, Gott vertrauen. Der Diener musste 6-mal gehen und 6-mal kam er mit der Nachricht zurück, da ist noch nichts. Und Elia ließ nicht nach. 7-mal betete er. Die Zahl 7 ist die Vollzahl Gottes. Denkt an die 7 Geister des Heiligen Geistes, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Rates, der Geist des Verstandes, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Furcht des Herrn. 7 sagt der Herr, steht zu seinem Wort. Er bringt hervor, was er gesagt hat. Und wenn wir auch 8-mal beten müssen, die 8 sagt Neuanfang. 7 Tage und mit dem 8. Tag fängt eine neue Woche an. Neuanfang. Mag sein, dass es erst nach dem 8. Gebet kommt, damit das, was da kommt, als Zeichen für den Neuanfang gegeben wird. So, Elia neigte sich vor Gott und harrte aus im Gebet. So, und jetzt umgekehrt. Deshalb neigte sich Gott zu Elia und er hörte ihn. Elia neigte sich zu Gott, Gott neigte sich zu Elia und er hörte ihn. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Steht ihr für Gott, für Jesus? Dann steht Jesus für euch, zu euch. So wie du es in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus. Ne? So, und Gott stellte sich zu Elia und er hörte ihn. Elia betet gezielt. Das ist auch sehr wichtig, dass wir gezielt beten. Ich werde gerade erinnert, in Südkorea gab es den Yonggi Cho oder Cho Yonggi, ich weiß gar nicht, warum man. Und der begann ganz klein mit ein paar Leuten, verkündigte denen das Evangelium, hatte einen ganz kleinen Hauskreis und verkündigte das Evangelium. Und irgendwann hatte er den Eindruck, ich benötige ein Fahrrad, um schneller zu den Leuten zu gelangen, denen ich das Evangelium verkündigen will. Und er betete um dieses Fahrrad. Und das Fahrrad kam nicht. Und dann fragte er Gott, warum kommt das Fahrrad nicht? Du hast mir doch gesagt, dass ich um ein Fahrrad beten soll. Und Gott sagte zu ihm, du hast mir nicht genau erklärt, wie das Fahrrad aussehen soll, wie es sein soll, was für ein Fahrrad du dir wünschst. Und dann hat er ganz genau gesagt, was er für ein Fahrrad haben will. Und dann kam das Fahrrad. Also manchmal bedarf es einer genauen Beschreibung, was man haben möchte. Ich habe ihm beschrieben, dass ich so einen BMW haben möchte und nun habe ich ihn. Das hat aber alles eine Vorgeschichte. vor über 50 Jahren begann das mit einem VW Käfer. Und nachdem ich gläubig wurde, sagte mir der Herr, ich werde dir jedes Mal, wenn das Auto, was du bekommen hast, wenn das am Ende ist, dann darfst du um ein größeres oder besseres Auto beten, als du vorher hattest. Und das war so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Von Audi 50 ging es zu Audi 80. Ich verkürze es mal, von Audi 80, dann bekamen wir einen Mercedes 300T Kombi geschenkt. Ja, da saß man wie im Wohnzimmer im Sessel. Und dann den 5er BMW und dann den X1 ganz neu und dann den X3 jetzt. Ich weiß gar nicht, was der Herr jetzt noch für ein Auto für mich auf Lager hat. Ein Transportengel. Ein Transportengel. Ne? Und er hat das tatsächlich gemacht. Er hat mir gesagt, wenn das Auto zu Ende ist, für ein, wie nennt man das, besseres, größeres, effektvolleres Auto beten. Aber ich werde noch nicht das ganz große Superauto bekommen, sondern es geht Schritt für Schritt. Ja, so haben wir das erlebt. Ne? Halleluja. Ja, Transportengel, genau. Ich habe ja vor Jahren um ein Flugzeug gebeten, vor 30 Jahren, als unser Dienst so ins Rollen kam und immer mehr Leute dazu kamen. Und habe für ein Flugzeug gebeten. Ich bete nicht mehr für ein Flugzeug. Ich bete für einen Transportengel. Ist doch viel besser, oder? Ein Engel, der einen zur Verfügung gestellt wird und der einen dann transportiert. Der Herr hat mir ein Auto gegeben und ich darf bestimmen, wohin ich fahre. Ich will aber gar nicht bestimmen, wohin ich fahren will, sondern ich möchte, dass der Herr mich führt. Ja? Ich möchte nicht einfach drauf losfahren und irgendwo hinfahren. Natürlich, ich frage ihn nicht wegen jeder Kleinigkeit, aber er ist ja in mir und er spricht. Er spricht. Ja, und ich habe ja wiederum letztes Wochenende, Samstagnachmittag, davon gesprochen, dass der Herr spricht. Und wenn man in den kleinen Dingen gehorsam ist, die er sagt, dann wird man trainiert, dass man tut, was er sagt. Und dann weiß man, aha, ich habe die Erlaubnis, jetzt dahin zu fahren. Ich habe die Erlaubnis, das oder jenes zu tun. Und das geht so, wie ich jetzt Gedanken bekomme, um euch das Wort Gottes weiter zu erzählen. Und oftmals konnte ich sogar unterscheiden in mir, welcher Geist da zu mir gesprochen hat. Da sagte die Weisheit, mach es so. Und ich habe es dann so gemacht und es funktionierte. Und dann sprach der Rat und gab mir einen Rat und der Rat war gut. Und ich wusste, das ist der Heilige Geist, der Rat Gottes. Ja, so und von daher gehe ich davon aus, wenn der Transportengel da ist, dass Gott ihn mir anvertraut hat, so wie er mir das Auto anvertraut hat, dass ich auf ihn höre, dass ich auf den Heiligen Geist höre und dann den Transportengel nur in Gang setze, ihm sage, was er tun soll, wenn der Heilige Geist mir dafür die Erlaubnis gegeben hat. Ne? So, also ich denke schon seit langem darüber nach, es steht zwar so und Philippus, der mit diesem Finanzminister aus Äthiopien sprach und ihn dann in einer Oase im Wasser taufte, dass Philippus plötzlich weggenommen wurde und 20 Kilometer weiter in Aschdod gesehen wurde und wie er dort das Evangelium predigte. Ja, da wird gedacht, ja, man wird einfach entrückt und man ist weg. Ja, das kann auch passieren. Aber warum soll es denn nicht so sein? Ja, wenn Gott wenn Gott einem, mir oder dir solch einen Transportengel anvertraut, dass man dem Transportengel sagt, ich habe den Eindruck, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll jetzt zu dem Ort hin, bitte transportiere mich dorthin, oder? Und wenn man mal einen Fehler macht, naja, dann geht es einem hinterher nicht so gut und dann sagt man, Heiliger Geist oder Jesus, ich will das nicht wieder tun, mir geht es nicht gut, ich möchte immer in dem sein, was du machst. Ja, ich möchte keine Extratouren mit dem Engel der Versetzung veranstalten. Aber warum soll er uns denn nicht mal auch zu unserer Tochter nach Amerika versetzen? Ob ich nun ein Ticket kaufe und mit dem Flugzeug darüber fliege oder ob ein Transportengel uns dorthin transportiert. Was macht den Unterschied? Der Unterschied, ja, ist da. Ich bin in einem Nu dort und muss die Qualen der Flugplätze nicht erdulden und des Fliegens und im Flugzeug drin rumsitzen und dann, wenn man in Amerika gelandet ist, dass man dann durch die Einwanderungs- und Visastellen gehen muss und da in der Schlange steht, nachdem man schon 10 Stunden geflogen ist. Also ich denke, unser Gott möchte es uns doch vereinfachen. Die Transportengel sind doch da. Und ich denke, ich glaube das, dass das zur Zeit der Apostel oder der ersten Christen auch gang und gäbe war, von einem Ort zu einem anderen, von einem Transportengel versetzt worden zu sein. Es wird nur nicht so berichtet. Und wir kennen die Geschichte von Elia bis hierher, wer sie noch nicht gelesen hat zumindest, dass Elia zu dem Hofmeister, König Ahabs, ich finde gerade nicht das richtige Wort, dem Vertrauten des König Ahabs, der nahe dran war, Obadja. Elia sagte, geh zu Ahab und sag ihm, dass ich ihn sprechen will. Bring ihn hierher. Und dann sagte Obadja, oh bitte, schick mich nicht zu König Ahab, wenn der Geist des Herrn dich von hier wegnimmt. Und ich komme mit König Ahab hierher, der denkt, ich habe ihn verarscht und der bringt mich um. Tu mir das nicht an. Das sagt also, dass es bekannt war, dass der Geist des Herrn versetzen kann von einem Ort zu einem anderen. Und dass das wahrscheinlich mit Elia schon so geschehen war, ohne dass das Detail in der Bibel immer berichtet wird. So, da wollen wir hin, ja, dass wir so vertrauenswürdig sind, dass der Heilige Geist uns so geheiligt hat, dass er uns solch einen Engel zur Seite stellen kann. Wollen wir das?
Ja.
Da gibt es mehr. Und das ist ja der Slogan von Gotteshaus in Rothenburg an der Fulda. Gott hat mehr für dich. Oh Herr, du hast mehr für mich. Sende Karin und mir diesen Engel, der uns versetzt, von einem Ort zu einem anderen. Ja, das Bewusstsein dafür muss in uns heranreifen, ja, dass für Gott kein Ding unmöglich ist und dass er uns Autos gegeben hat, Fahrräder, um von Punkt A zu Punkt B zu gelangen.
Das hat Monate gedauert. Autos, Züge, Flugzeuge gab es früher nicht. Da hätten Reisen sonst Wochen und Monate gedauert. Ne? Und vielleicht kommen wir auch mal in diese Situation. Es war ja schon mal 2020, dass man nicht reisen durfte, dass wir auch auf andere Mittel angewiesen sind als auf Auto, Bahn und Zug. Und dann wird Gott uns das geben, da bin ich fest von überzeugt.
Halleluja. So, und es wird in den Gemeinden Jesu zur Zeit auch viel darüber gesprochen. Das heißt, das Bewusstsein muss kommen und mit dem Bewusstsein, dass Gott sowas tun will, wächst auch der Glaube daran, Auch für mich hat er solch einen Engel bereit.
Die Wagen des Herrn sind 1000 mal 10.000.
Tausende, nicht 1000 mal 10.000. Tausende mal Zehntausende. So habe ich es gelesen. Also hat er auch für uns einen Transportengel bereit. So, wir bleiben dran im Gebet diesbezüglich, haben Geduld, ja, und wollen, dass der Wille des Herrn in unserem Leben geschieht. In 1. Johannes 5, 14 heißt es, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Dieser Vers muss in uns drin sein. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Elia wusste, dass der Regen kommt, denn er hörte, dass es schon rauscht. Er wusste. Er wusste. Und er betete für das, was Gott tat. Ich sage tat, weil er hörte es ja schon rauschen. Ich sage nicht tun wird, sondern der Regen war ja schon im Geist zu hören. Ja, und Elia betete, damit das, was im Geist, was er im Geist schon hatte, dass das sichtbare Realität wird. Und im Grunde, wir sollen Buße tun, wenn wir gesündigt haben, den Herrn um Vergebung bitten. Wir wenden uns wieder zu ihm, von ihm kommt Segen, von ihm kommt die Heilung für unseren Körper. Ja, und wir wissen, dass er uns geheilt hat und beten, was er getan hat für unser Leben. Und wenn wir das glauben, dann kann es nicht anders sein, als dass das geschieht, was wir da erbeten. Weil Gott ändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Von ihm geht Heilung aus. Keine Krankheit. Von ihm geht Gesundheit aus, von ihm geht Leben aus. Wir wenden uns zu ihm und empfangen die Kraft des Lebens. Hier bin ich, Herr. Ich kann mich nicht selber lebendig machen. Ich kann mich nicht selber heilen. Ich kann mich nicht selber gesund machen. Ich bin in deiner Gegenwart. Von dir geht Heilung aus. Von dir geht Gesundheit aus. Von dir geht Leben aus. Das soll in mich hineinkommen. Amen. Und Elia hatte diese Haltung, der Regen kommt. Gott erhört die Gebete, die seinem Willen entsprechen, ganz bestimmt. Wenn wir nach seinem Willen beten, dann geschieht, was wir sprechen. Ganz bestimmt. Wir empfangen, auch wenn es noch nicht sichtbar geworden ist. Wir haben es im Geist. Elia sagte, bevor er betete, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. In Hiob 17, Vers 9 heißt es, aber der Gerechte hält fest an seinem Weg oder hält fest im übertragenen Sinn an seinem Gebet, lässt nicht locker. Gott, dein Wort sagt das, und ich will, dass dein Wort in meinem Leben geschieht. Fertig. Nichts anderes. Ich will, dass dein Wort in meinem Leben geschieht. Ich will, dass dein Wort sich durchsetzt. Elia betete weiter. 6-mal überbrachte ihm sein Diener, dass keine Wolke zu sehen sei. Aber beim 7. Mal kam sein Diener mit der Antwort: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Wie eines Mannes Hand. Das heißt, wenn Regen aufzieht, man steht am Meer, dann sieht man am Horizont die Wolken als kleine Hand. Obwohl es keine kleine Hand ist, die sich da aufgemacht hat. Je näher die Wolke kommt, umso größer und umso dunkler wird es. Das steht in 1. Könige 18, Vers 44. Und beim 7. Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hin und sage Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er ging und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Hier wird uns 2-mal von einer Hand berichtet. Ja, der Regen war zu sehen am Horizont wie eine Hand, klein. Und da kam die Hand des Herrn über Elia. Und er gürtete sich und er lief vor dem Wagen Ahabs her. Und war plötzlich ein Diener des Königs. Warum? Weil Ahab Buße getan hatte, sich zu Gott gewandt hatte. Der Prophet wurde plötzlich Diener des Königs. Vorher widerstand er dem Ahab und sagte ihm Gerichtsworte. Die Hand des Herrn kam auf Elia. So, und die Hand des Herrn soll auf dein Leben kommen. Auf mein Leben kommen, die Hand des Herrn. Und er lief vom Karmel bis Jezreel. Das ist eine gute Strecke. Wir waren da in der Gegend. Wir waren auf dem Karmel und wir waren auch in der Ebene Jezreels. Und er lief unter der Hand des Herrn und hatte die Kraft, so zu laufen. So, jetzt schaue ich nochmal, was vielleicht noch wichtig wäre, uns mitzuteilen. Elia hatte also Ausdauer und Durchhaltevermögen, und das sollte auch unsere Devise sein, dass wir ausdauernd beten, durchhaltend betend, um Unglauben und Zweifel zum Schweigen zu bringen. Lass uns nochmal Lukas 11, Vers 5 bis 8 betrachten. Lukas 11, Vers 5 bis 8. Lukas 11, Vers 5 bis 8. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben, ich sage euch. Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Diese Haltung sollten wir Gott gegenüber haben. Weil die Weisheit tut erstmal so, das kann man bei Jesus Sirach, also im Alten Testament in einer apokryphen Schrift lesen, die Weisheit tut erstmal so und widersteht ein, nicht wirklich, sondern die will wissen, ob man es ernst meint, ob man es wirklich haben will, was Gott geben möchte. Und gleichzeitig prüft die Weisheit ein, ob man in der rechten Herzenshaltung ist. Und wenn sie ein empfunden hat als jemand, der in der rechten Herzenshaltung bittet, dann kommt sie auf dem rechten Weg und offenbart und gibt, worum man gebeten hat. Und hier dieser Freund, ja, der ließ nicht nach. Der wollte haben, worum er gebeten hat. Und so sollen wir Gott gegenüber sein. Wir sollen nicht nachlassen, nicht nachlassen, nicht nachlassen, egal was da für eine Antwort kommt, um uns zu prüfen. Und dann denkt an die Witwe, die den ungerechten Richter anging und sagte, schaffe mir Recht. Ey, du ungerechter Richter, schaffe mir Recht. Seit wann kann man von einem ungerechten Richter erwarten, dass er einen Recht verschafft? Aber die Witwe ging denn an, schaffe mir Recht. Schaffe mir Recht. Wo der auch auftauchte, war sie da und rief laut, schaffe mir Recht. Ungerechter Richter, schaffe mir Recht. Alle Leute, die das mitbekamen, wussten ja, der Richter ist ungerecht. Hielten aber keinen Abstand von ihm, denn er hatte ja, das waren die ungerechten Leute und denen hat er ja, den Ungerechten hat er Recht verschafft, obwohl denen kein Recht zustand und deshalb war er der ungerechte Richter. Und er war korrupt und die gaben ihm Geld, dass er ihnen Recht verschafft. Und diese Witwe, was interessierte ihn diese Witwe, die hatte ja nichts zu bieten, mit der muss ich mich nicht abmühlen. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, hört, was die Witwe zu dem was der Richter, dieser ungerechte Richter zu sich selbst sagte, ich will dieser Witwe Recht verschaffen, sonst kommt sie noch und schlägt mir ins Gesicht. Und Jesus sagte, hört, was der ungerechte Richter da sagt. Sollte Gott, der gerechte Richter, nicht viel mehr, wenn ihr ruft, dass er euch Recht verschafft, euch Recht verschaffen. Und ich war oft in diesem Gebet und habe dem höchsten Richter, der auch gleichzeitig mein Vater ist, angerufen um Recht. Und ich habe ihm aber gesagt, es geht um das Recht von Jesus, deinem Sohn. Denn der hat gelitten. Denn der hat den Fluch auf sich genommen. Denn der hat die Krankheit getragen. Er hat für meine Schuld bezahlt. Er hat für die Ursache meiner Krankheit bezahlt. Und wenn du mir Recht verschaffst, dann verschaffst du im Grunde Jesus Recht. Denn Jesus hat dafür bezahlt, dass ich Gesundheit empfange. Hört, was diese Witwe zu dem ungerechten Richter sagt, sollte euer Vater im Himmel, wenn ihr zu ihm ruft, euch nicht in Kürze Recht verschaffen. Also dranbleiben im Gebet, so wie Elia. Wenn wir entsprechend des Wortes Gottes etwas erbeten, haben wir ein Recht, es zu erhalten. Ich habe mir notiert, Gott will, dass wir in unserem Verlangen nach der Erfüllung seiner Zusage hartnäckig und bedrängend sind. Wir sollen Gott Mühe machen mit unserem Gebet. Was sagt der ungerechte Richter, jetzt nochmal im Wortlaut, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor einem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Mühe, die mir so viel Mühe macht. Wir sollen Gott Mühe machen mit unseren Forderungen. Und unsere Forderungen müssen aber in Übereinstimmung sein mit dem Wort Gottes. Und der Heilige Geist führt uns diese Zusagen Gottes vor Augen, und wenn wir diese Zusagen Gottes vor Augen haben, dann sollen wir entsprechend dieser Zusagen beten und die Zusagen für unser Leben in Anspruch nehmen. Okay, das war es schon. Halleluja. Oh. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und du hast dein Wort gesandt und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat uns gezeigt, wie du bist. Und wenn wir Jesus betrachten, dann sehen wir, wie du bist. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir dich und wir sehen, was du tust. Wenn wir Jesus betrachten in seinem Lauf in Israel, und wir wollen, weil du derselbe bist, der du damals warst, wollen wir, dass heute Jesus in unserer Mitte wirkt und sich durchsetzt in unserem Leben und durch uns in dieser Welt. Wir wollen, ja, wir wollen den Geist des Gebetes und so sende ihn uns, dass wir es lernen, in rechter Weise zu beten und dran zu bleiben, ja, und nicht nachzulassen, hartnäckig zu sein. So wie Elia, ja, auch wenn es sein muss, ins prophetische Gebet gehen, wie schreien wie eine Gebärende oder wie Tönen eines Kriegsmanns oder wie Brüllen eines Löwens. Ja, so hilf du uns, Heiliger Geist, in dem zu sein, was der Vater und somit der Sohn und somit auch du, Heiliger Geist, in unserem Leben machen. Wir wollen in dem gehen, was du machst, Heiliger Geist. Wir wollen das sprechen, was du sagst. Hilf uns, dass wir nicht abweichen. Hilf uns, in dem zu bleiben, ja, was des Vaters ist. Ich danke dir, ja, dass wir Jesus betrachten dürfen und dass wir durch Betrachten Jesu Christi das Wirken des Heiligen Geistes in das Bild Jesu verwandelt werden und somit auch in dem gehen, was Jesus macht. Sei du wirksam, nur du kannst das bewirken, Heiliger Geist. Wirke das in einem jeden von uns. Wollen wir das? Yeah! Wir wollen das, Jesus. Wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Wir brauchen den Helfer, den Heiligen Geist. Ja, und ich erinnere dich, Jesus, denke daran, ja, dass wir rechtzeitig Transportengel bekommen. Ja, dass wir vom Punkt A nach Punkt B versetzt werden können, ohne diese mühevollen Reisen unternehmen zu müssen. Und wir haben diese Reisen. Ja, wir sind vielleicht schon 1000, ich übertreibe oder untertreibe, haben wir schon Flüge hinter uns, Starts und Landungen und das. Ja, wenn du das willst, dass wir auch weiterhin mit dem Flugzeug fliegen, okay, dann bereite uns den Weg dafür, was Karin und mich betrifft. Ja, aber es wäre besser, ja, von unserer Sicht, jetzt einen Transportengel zu bekommen. Amen.